Polish Radio External Service.
Warszawa. Sie hören den Auslandsdienst des polnischen Rundfunks mit seiner täglichen Sendung in deutscher Sprache. Mein Name ist Adam Deniso. Hallo und herzlich willkommen. Nach vertraulichen Gesprächen mit dem US-Sondergesandten Keith Kellogg, Außenminister Sikorski bezeichnet die amerikanische Verhandlungstaktik als unorthodox, aber hoffnungsvoll. Microsoft kündigt Milliardeninvestitionen in Polen an und wie nimmt der Kreml die potenziellen Verhandlungen mit Trump wahr? Mehr dazu heute im Infoteil. Und im Magazinteil geht es diesmal unter anderem um die Frage, wie steht das Wiener Publikum zur Musik von Frédéric Chopin? Wir wünschen Ihnen eine zahnhalbe Stunde und beginnen mit den Nachrichten. Und heute unter anderem mit diesen Themen: Außenminister Sikorski, US-Verhandlungstaktik zur Ukraine unorthodox, aber hoffnungsvoll. Und Microsoft investiert Milliarden in Polen, Innovationsschub für Technologie und künstliche Intelligenz. Die Vereinigten Staaten haben durch ihren Gesandten Keith Kellogg eine unkonventionelle Verhandlungstaktik vorgestellt, um den Krieg in der Ukraine zu beenden, sagte Polens Außenminister Radosław Sikorski am Sonntag vor Reportern auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Trotz ihrer unorthodoxen Natur bezeichnete er die Strategie als hoffnungsvoll. General Kellogg hat mir persönlich und im Kreis der europäischen Verbündeten die Verhandlungstaktik der Vereinigten Staaten vorgestellt, wurde Sikorski von Reuters zitiert, ich werde sie hier nicht preisgeben. Sie wecken einige Hoffnungen, sie sind unorthodox, aber wir wünschen ihnen Glück. General Kellogg wird morgen zu Gesprächen in Warschau erwartet. Wojciech Kolarski, Staatssekretär in der Präsidialkanzlei, betonte im Vorfeld des Treffens zwischen Kellogg und Staatspräsident Andrzej Duda, dass Europa die USA im Verhandlungsprozess unterstützen sollte. Gleichzeitig stellte er klar, dass Russland den Krieg nicht für sich entscheiden dürfe. Die Russen dürfen nicht den Eindruck gewinnen, dass sich ein ungerechtfertigter Angriff auf ein souveränes Land lohnt, erklärte Kolarski. Laut dem Präsidialamt wurde das Treffen auf Initiative der US-Regierung anberaumt. In Saudi-Arabien beginnen derweil heute Gespräche zwischen Vertretern der USA und Russlands über eine mögliche Lösung des Ukraine-Kriegs. Die Ukraine wurde nicht eingeladen und kündigte an, sich vor Konsultationen mit ihren Verbündeten nicht an Verhandlungen mit Moskau zu beteiligen. Laut US-Medien wird die amerikanische Delegation von Außenminister Marco Rubio, Sicherheitsberater Mike Waltz und dem Nahostbeauftragten Steve Witkoff angeführt. Kreml-Sprecher Dmitri Peskov bestätigte, dass am Dienstag Außenminister Sergej Lavrov und Präsidentenberater Juri Uschakow für Russland an den Gesprächen teilnehmen werden. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky äußerte sich kritisch zu dem Format. Es ist merkwürdig, dass ein solches Treffen ohne vorherige Abstimmung mit strategischen Partnern stattfindet, so Zelensky. Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron hat für Montag einen Sondergipfel für die europäischen Staats- und Regierungschefs in Paris einberufen. Ziel des Treffens ist es, die jüngsten Entwicklungen um die Ukraine-Krise und die Verhandlungstaktik der USA zu erörtern. Von polnischer Seite wird Premierminister Donald Tusk an den Beratungen teilnehmen. Heute wird in Bydgoszcz das Zentrum für Analysen, Schulung und Bildung NATO-Ukraine, JATEC, offiziell eröffnet. Polens Verteidigungsminister Władysław Kosiniak-Kamysz nimmt an der feierlichen Zeremonie teil. Das Zentrum soll die Interoperabilität der ukrainischen Streitkräfte mit der NATO verbessern und den militärischen Erfahrungsaustausch fördern. Die Einrichtung geht auf eine NATO-Entscheidung vom Februar 2024 zurück und wurde beim Gipfel in Washington im Juli 2024 bestätigt. Microsoft hat eine Investition von fast 3 Milliarden Złoty in Polen angekündigt, die in der Region Mazowien realisiert werden soll. Premierminister Donald Tusk bezeichnete das Projekt als bedeutenden Schritt für die technologische und wirtschaftliche Entwicklung des Landes. Besonders hob der Premier die Fortschritte beim polnischen KI-Sprachmodell Bielik hervor, das von der Speaklish Community in Zusammenarbeit mit der AGH-Universität entwickelt wurde. Experten sehen darin einen wichtigen Schritt für die Entwicklung künstlicher Intelligenz in Polen. Soweit die Meldungen des polnischen Rundfunks. Zeit für einen Blick in die Pressekommentare. Russische Kommentatoren, die mit der Politik des Kremls vertraut seien, gehen davon aus, dass Wladimir Putin nach einem geheimen Gespräch mit Donald Trump zu vorübergehenden Zugeständnissen in seinem Krieg gegen die Ukraine bereit sein könnte. Der polnische Oberstleutnant der Reserve Maciej Korowaj betont jedoch, dass Putins engste Vertraute diese Zugeständnisse lediglich als eine taktische Zwangsmaßnahme betrachteten, berichtet die Gazeta Wyborcza. Damit solle auch von den verheerenden Folgen der russischen Kriegsführung abgelenkt werden. Laut Korowaj sei der Krieg von einer Gruppe gieriger Geschäftsleute entfacht worden, die schon zuvor erheblichen Einfluss auf Putins Politik ausgeübt hätten. Zwar könne Trumps diplomatischer Vorstoß zu einem vorübergehenden Waffenstillstand führen, doch werde er die langfristigen russischen Expansionspläne nicht aufhalten, so das Blatt. Der Kreml sei überzeugt, dass nach Trump wieder eine schwache und berechenbare Persönlichkeit ins Weiße Haus einziehen werde. Nach Einschätzung des Militärexperten seien die mit Trump getroffenen Vereinbarungen aus Sicht von Putins Gefolgschaft ein Täuschungsmanöver, ein Scheinfrieden, hinter dem sich in Wirklichkeit eine verdeckte Mobilisierung russischer Kräfte verberge. Moskau gehe davon aus, dass diese Atempause im anhaltenden Krieg bis zum Ende von Trumps Amtszeit andauern werde. In dieser Zeit wolle Russland seine Streitkräfte aufrüsten und sich auf eine neue Phase des Konflikts vorbereiten, die über die Ukraine hinausreichen könnte. Informationen aus russischen Quellen zufolge betrachte der Kreml eine direkte Konfrontation mit der NATO über kurz oder lang als unausweichlich. Analysten warnen, dass eine russische Aggression als nächstes die baltischen Staaten treffen könnte. Zudem plane Russland eine neue Phase rascher Konflikte im Baltikum, im Kaukasus, in Zentralasien und in der Polarregion, so die Gazeta Wyborcza. Europas Eliten haben längst die Fähigkeit verloren, Kritik an ihrem eigenen Verhalten anzunehmen, schreibt der Politologe und Philosoph Marek Cichocki in der Rzeczpospolita. Als Beispiel nennt er die Welle der Empörung, die nach den Reden von US-Vizepräsident J.D. Vance zunächst auf dem AI-Gipfel in Paris und später auf der Münchner Sicherheitskonferenz ausgebrochen sei. Vances Kritik an Europa sei in beiden Fällen schonungslos und umfassend gewesen. Man könne seine Ansichten teilen oder nicht, doch die aufgeregte Reaktion in Berlin, Paris und Brüssel, die seine Worte ausgelöst haben, sei ein deutliches Zeichen für den politischen Niedergang der europäischen Verbündeten der USA, heißt es im Blatt. Dies geschehe just in einem Moment, in dem Donald Trump mit der Aufnahme von Verhandlungen mit Putin über den Ukraine-Krieg die völlige strategische Schwäche Europas offenbart habe. Europa spiele international keine Rolle mehr, nach Ansicht des Autors, hätten sich die europäischen Staaten und EU-Institutionen diesen Bedeutungsverlust selbst zuzuschreiben. Ihre Empörung und Klagen seien daher unbegründet. Cichocki erinnert daran, dass die Annexion der Krim inzwischen über 10 Jahre zurückliege, während die russische Aggression gegen Georgien bereits vor 16 Jahren stattgefunden habe. In dieser langen Zeit habe die EU vor allem große Worte von sich gegeben, sich als globale Macht inszeniert und andere belehrt, ohne jedoch konkrete Schritte zu unternehmen, um ihre eigenen sicherheitspolitischen Interessen zu schützen. Diese Zeit sei verloren. Das Ausmaß dieser Verantwortungslosigkeit sei, insbesondere aus heutiger Sicht, erschreckend, so der Autor weiter. Hinzu komme, dass es in Europa nach wie vor viele Politiker gebe, die glaubten, mit leeren Erklärungen, bedeutungslosen Gipfeltreffen oder pathetischen Social-Media-Posts die Realität beeinflussen zu können. Das alles wirke fahrlässig. Wenn Europa seinen internationalen Einfluss zurückgewinnen wolle, müsse es zu einem alten Grundsatz zurückkehren. Nur wer sich selbst schützen kann, kann von anderen etwas verlangen, rät Cichocki. Vielleicht sei es dafür noch nicht zu spät, so der Philosoph. In der Rzeczpospolita und soweit auch die Presseschau. Die Nachrichten und die Presseschau finden Sie auch unter auslandsdienst.pl. Martin Nöbauer aus Österreich hat es weit gebracht im letzten internationalen Chopin-Wettbewerb auf historischen Instrumenten in Warschau. Gleich soll es um seine neue CD mit der Musik Chopins gehen. Zuerst die Polonaise F-Moll von Chopin in Nöbauers Interpretation. Thank you. Sie hören den Auslandsdienst des Polnischen Rundfunks. Martin Nöbauer, den Sie eben gehört haben, ist Finalist des zweiten internationalen Chopin-Wettbewerbs auf historischen Instrumenten in Warschau. Auf einer soeben erschienenen CD interpretiert er ausgewählte Klavierwerke von Frédéric Chopin. Am 1. März wird der junge Künstler seine CD im österreichischen Rupperstal präsentieren. Über die neue Platte, den Charme der alten Instrumente und die bisherige Karriere des jungen Pianisten sprechen Jakob Kogler und der Chefredakteur von Radio Klassik Stephansdom, Christoph Wellner.
Unser Gast ist heute Christoph Wellner, Chefredakteur des Radio Klassik Stephansdom. Guten Tag oder grüß Gott im Grunde genommen.
Grüß Gott.
Ich halte in meiner Hand eine brandneue CD mit der Musik von Frédéric Chopin. Die hat Martin Nöbauer aufgenommen, ein österreichischer Pianist. Die CD wurde oder die Musik wurde auf historischen Instrumenten aufgezeichnet. Könnten Sie den Unterschied schildern zwischen den historischen und den zeitgenössischen Instrumenten? Worin unterscheidet sich ein Klavier aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts von einem aus dem 21. Jahrhundert?
Ja, ich glaube, man muss mal generell unterscheiden. Heutzutage werden Instrumente industriell gefertigt. Es ist sehr viel Handarbeit dabei, aber jedes Instrument von Steinway oder Bösendorfer klingt gleich. Also die Modelle klingen gleich. Es ist alles industriell gefertigt. Und in den Zeiten um 1800, 1900 hat es hunderte Klavierbauer gegeben. Also allein in Wien waren über 140 Klavierbauer, die es damals gegeben hat. Und das heißt, die Instrumente waren alle viel, viel individueller. Das heißt, jedes Instrument hat irgendwie anders geklungen. Und wir reden natürlich auch von einer ganz anderen Technik, wie das der Anschlag war. Und natürlich auch die Stabilität dieser Instrumente. Es hat ja immer diese besonderen Aufreger gegeben, wenn Franz Liszt ein Instrument zerstört hat, weil sie einfach nicht ausgehalten haben von der Kraft, die der Pianist dort hineingelegt hat. Also auch allein schon vom gesamten Aufbau ist das etwas komplett anderes als die heutigen Instrumente mit Stahlrahmen und einer ganz anderen Konstruktion.
Frédéric Chopin hat von seinen Schülerinnen, von seinen Schülern gefordert, sie mögen auf dem Klavier singen, mit den Fingern singen. Geht es einfacher auf einem historischen Instrument oder auf einem modernen oder kommt es einzig und allein auf das Talent an?
Das ist eine sehr schwer zu beantwortende Frage. Ich glaube, dass ein talentierter Pianist, der sich mit den historischen Instrumenten beschäftigt hat, tatsächlich auf einem historischen Flügel viel schöner singen kann, weil die individuellen Stimmen viel klarer zu hören sind. Ein moderner Flügel hat von der Charakteristik des Klangs von der tiefsten Oktave bis zur höchsten Oktave einen einheitlichen Klang. Das ist auch heute so gewünscht. Das ist jetzt nicht ein Nachteil, sondern so will man heute hören. Und wenn man sich einen historischen Flügel anhört, in den Mittellagen klingt der ganz anders. Und deswegen meine ich, wenn man das kann und wenn man die Instrumente kennt, auf denen man spielt, glaube ich, dass auf den historischen Instrumenten sehr viel besser und schöner zu singen ist.
Könnte man sagen, jetzt ganz grob gefasst, dass die modernen Instrumente perfekt seien, aber ohne Individualität?
Das ist eine sehr gute Definition. So kann man das sagen. Es ist tatsächlich auch der Wunsch des Publikums und auch dadurch der Wunsch der Künstler, auf der ganzen Welt herumzureisen und es soll immer gleich klingen. Schauen Sie sich einen Tourneeplan an von Lang Lang. Der kann nicht mit seinem Instrument im Koffer herumfliegen, sondern er erwartet, dass er am Montag in London auftritt und auf einem Steinway spielt, der genauso klingt wie in der Woche darauf in Moskau oder danach in New York. Es muss immer gleich klingen, weil auch der Pianist, die Pianistin heute ganz anders ist als früher. Die sind auf der ganzen Welt unterwegs und auf der ganzen Welt will man diesen gleichen Klang von diesem Künstler haben.
Das Klavier hat sich sehr stark in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts entwickelt, verändert. Inwieweit hat es den Klang des Instruments beeinflusst? War das eine Phase zwischen dem Cembalo-Klang und dem Klang eines modernen Klaviers?
Die Pianisten in der damaligen Zeit wollten immer mehr und haben daher von den Klavierbauern immer mehr verlangt. Und man kann zum Beispiel bei den Klaviersonaten von Beethoven relativ genau erkennen, wie viele Tasten sein Klavier gehabt hat, weil es einfach immer ausgereizt hat. Und wenn ein größeres Klavier dazugekommen ist, wo es höhere Tasten oder tiefere Tasten gegeben hat, kann man sich sicher sein, Beethoven hat sie mit eingeplant, hat sie mit verwendet. Das heißt, hier ist wirklich ein Hin und Her, ein Geben und ein Nehmen gewesen. Die Pianisten haben mehr verlangt, die Klavierbauer haben reagiert, die haben etwas bekommen, die Komponisten haben darauf reagiert und so hat man sich dann immer weiterentwickelt. Und wie ich gemeint habe, auch beim Beethoven, es sind immer mehr Tasten gekommen, es sind mehr Oktaven dann am Klavier gewesen. Das heißt, man musste dann ja auch von der Bauweise etwas verändern, weil immer stärkere Kräfte in diesen Instrumenten drinnen waren. Hier habe ich mehr Tasten, habe ich mehr Saiten und damit muss dieses Instrument mehr aushalten.
Spricht man über historische Instrumente, tauchen sehr oft vor allem zwei Namen auf. Erard auf der einen Seite, Pleyel auf der anderen. Welche hat Chopin vorgezogen? Welche Klaviere?
Soweit ich informiert bin, hat er den Klang der Pleyels bevorzugt. Also das gibt's in ein, zwei Briefen, dass er das gesagt hat.
Martin Nöbauer hat diese CD auf 5 verschiedenen Instrumenten aufgenommen. Die Stimmhöhe ist unterschiedlich. Irritiert das nicht beim Zuhören?
Ich bewundere den Tonmeister, der das gemacht hat. Diese CD ist wunderbar gelungen. Die verschiedenen Instrumente, die verschiedenen Räume, die verschiedenen Stimmungen. Und trotz alledem ist etwas herausgekommen, das wie eine Einheit klingt. Ich bin wirklich begeistert. Ich war von Anfang an irgendwie da mit involviert bei dieser CD. Ich habe selber nicht aufgenommen oder so. Aber wir haben mit dem uns angeschlossenen Club Klassik diese CD auch unterstützt finanziell. Und er hat da so einen starken Willen gehabt. Er hat genau gewusst, was er will. Und das darf man vielleicht nicht so sagen, aber diese CD war auch ziemlich teuer. Also er wollte das so haben und hat sich so dahinter geklemmt. Und er wurde belohnt mit einem wirklich ganz, ganz tollen Ergebnis.
Der junge österreichische Pianist hat sich unter anderem an dem Klavierwettbewerb, an dem internationalen Klavierwettbewerb auf alten Instrumenten, auf historischen Instrumenten in Warschau beteiligt. Er hat es bis zum Finale geschafft. Haben Sie für ihn die Daumen gedrückt? Ganz Wien hat für ihn die Daumen gedrückt?
Ja, ich habe ihm die Daumen auf jeden Fall sehr fest gedrückt. Ich war beim Finale dabei und es hat sich so ergeben, dass ich bin wirklich zum Finale angereist und wie ich angekommen bin, habe ich gehört, es ist ein Österreicher mit dabei. Und dann habe ich mir gedacht, wie kann ich ihn erreichen, bis ich drauf gekommen bin, dass wir nicht nur im gleichen Hotel gewohnt haben, sondern auch noch im gleichen Stockwerk. Also ich habe sofort ein Interview mit ihm gehabt und wir kennen einander auch seit damals sehr gut. Und ich habe die Daumen gedrückt. Jetzt lege ich mich natürlich an mit den polnischen Zuhörerinnen und Zuhörern. Ich habe es unfair gefunden, wie er benotet wurde bei diesem Wettbewerb. Das war meinem Empfinden nach nicht gerecht, wie er dort behandelt wurde. Aber ich habe es schon am nächsten Tag gemerkt. Wir sind beim Frühstück zusammengesessen nach dem Wettbewerb und es sind schon die ersten Leute zu ihm gekommen, auch von Plattenfirmen, die gesagt haben, er soll sich nicht grämen, seine Zeit kommt, weil das, was er geleistet hat, war besonders. Die Jury an diesem Tag war nicht so aufgelegt, dass sie es besonders gut gefunden hat, aber es zeigt jetzt auch, das Chopin-Institut in Warschau hat unter anderem seine Aufnahmen jetzt schon als CD veröffentlicht und das sind nur ganz wenige ausgewählt worden.
Das große Ereignis der Klassikwelt ist der Chopin-Wettbewerb, der internationale Chopin-Wettbewerb, der alle 5 Jahre in Warschau stattfindet. Uns erwartet wieder ein nächster Wettbewerb in diesem Herbst. Wie bewerten Sie aber die Idee eines Wettbewerbs auf historischen Instrumenten?
Ich finde das eine großartige Idee, weil man sieht hier das, was ich vorhin gemeint habe, auch mit dieser die Uniformität des Klangs. Es gibt natürlich auch beim großen Chopin-Wettbewerb, kann man auch zwischen verschiedenen Instrumenten wählen, aber das sind diese großen Standardinstrumente. Das heißt, habe ich jetzt lieber einen Yamaha-Klang, suche ich mir das aus oder ich spiele einen Steinway. Die Faszination bei einem Wettbewerb mit historischen Instrumenten ist, finde ich, daher auch viel größer, weil man sich ja mit diesen Instrumenten beschäftigen muss. Martin Nöbauer hat sich in der Heimat von Ignaz Pleyel vorbereitet, um Pleyel-Klaviere kennenzulernen. Aber das ist natürlich etwas ganz was anderes, dann diese Klaviere zu spielen, die in Warschau zur Verfügung gestanden sind. Also man muss sich dort, bevor der eigentliche Wettbewerb beginnt, einmal 10, 15 Klaviere ansehen, worauf kann ich gut spielen und auf denen dann entscheiden, welche Stücke spiele ich dann auf diesen Instrumenten. Daher finde ich diese Herausforderung noch einmal eine höhere als bei einem normalen, viel größeren Wettbewerb, wo ich mich entscheide zwischen Yamaha oder Steinway oder vielleicht doch auch wieder Bösendorfer, was ich als Wiener jetzt wieder sagen muss. Leider sind wir da ein bisschen rausgefallen aus den Wettbewerben, aber vielleicht kommt das wieder.
Bei dem großen Wettbewerb kochen die Emotionen hoch, die Menschen stehen Schlange, um Karten zu kaufen, es gibt Skandale, es gibt Diskussionen. Wie läuft's bei dem kleinen, sagen wir, Wettbewerb?
Ja, es ist ruhiger zugegangen, aber trotzdem war der Publikumsandrang, finde ich, ganz, ganz erstaunlich groß. Also ich konnte schon auch beim großen Wettbewerb einmal in Warschau mit dabei sein und habe hier wirklich gestaunt, wie sehr wirklich die Warschauerinnen und Warschauer, so wie das Heimpublikum da mitfiebert. Und so wie Sie erwähnt haben, da wird sich fast geprügelt um die Karten, dass man dort hineinkommt. Ich habe das in keiner anderen Form irgendwo auf der Welt gesehen. Ich finde das wahnsinnig schön, dass es so etwas gibt und dass Klassik das auslösen kann. Und das ist ja auch eine wunderschöne Form der Heimatverbundenheit, denke ich. Die Polinnen und Polen sind stolz auf Frédéric Chopin. Es gibt diesen Wettbewerb, da will man hin, da muss man hin. Und vielleicht ergibt sich da jetzt so mit diesem kleinen Wettbewerb mit den historischen Instrumenten eine weitere Möglichkeit, noch einmal stolz zu sein auf diese Musik und diese Kultur.
Schauen wir noch kurz auf das Repertoire auf der CD. Es sind relativ späte Werke von Frédéric Chopin. Ist das eine Musik eines relativ glücklichen Menschen, der die letzten Jahre seines Lebens, wie es sich herausgestellt hat, in Nohant verbringt, die sommerlichen Monate?
Ja, also ob man Glück in der Musik von Chopin hört, das ist eine, glaube ich, sehr schwer zu beantwortende Frage. Ja, also ich glaube, das ist ein Vokabel, das ich nicht unbedingt mit ihm verbinden würde. Ich glaube, dass die Auswahl von Martin Nöbauer, die ist natürlich auch den Instrumenten geschuldet, die er sich hier angeschaut, also entschieden hat, mit denen mir zu arbeiten. Ich glaube, Frédéric Chopin anhand seiner Werke zu charakterisieren, fällt mir persönlich schwer. Da möchte ich nicht mich zu sehr drauf einlassen.
Viele Franzosen gehen davon aus, Chopin sei ein Franzose gewesen. Wie denkt Österreich über den Komponisten?
Also seitdem ich in Polen gewesen bin, ich war öfters in Polen, weiß ich ja, dass er in Polen Chopin ausgesprochen wird und nicht Chopin. Daran würde man es viel einfacher hören. Ich glaube, dass jeder gebildete Klassikfan in Österreich weiß, dass Frédéric Chopin ein Pole war. Ich denke mir, wenn man jüngere Österreicherinnen und Österreicher fragt, würden die aber schon sehr schnell auf Frankreich kommen, weil der Name einfach so schön französisch klingt. Es ist nicht Frédéric Chopin, sondern es ist Frédéric Chopin, das verführt zum Glauben, dass er Franzose sei.
Liebt das Wiener Publikum die Musik von Chopin oder stehen die Wiener Klassiker, Beethoven, Mozart, Haydn auf dem Podium und selbstverständlich auch Mahler?
Ja, ich glaube, dass dadurch, dass es in Österreich in dieser Zeit niemanden gegeben hat als Komponisten, dem Bereich der Klaviermusik, der so groß heraussticht, ist Chopin uneingeschränkt ein Liebling des Wiener Publikums. Ja, wir haben unsere, wenn ich sage unsere Komponisten, dann meine ich von Haydn, Mozart, Beethoven, oder die sind alle davor mit ihrer Klaviermusik. Es kommt dann vielleicht bei uns wieder danach etwas, aber in dieser Zeit dieser großen Virtuosen, da hat es den typischen Wiener Komponisten in dieser Form nicht gegeben. Vielleicht näher vom Geburtsort wäre uns Franz Liszt, aber ich habe mich sehr viel mit Franz Liszt beschäftigt und auch die Wiener Franz Liszt Gesellschaft mitgegründet, aber Franz Liszt hatte überhaupt zusätzlich noch ein Problem, dass viele seiner Werke gar nicht bekannt sind. Es gibt 3-4 Werke, die man kennt von Liszt und das war's. Bei Liszt gibt's viel mehr zu entdecken noch. Das ist daher auch viel anstrengender, das zu machen. Und Chopin ist, glaube ich, schon wirklich sehr gut durchdrungen. Und es gibt sehr viele Werke, die regelmäßig bei uns im Konzertprogramm sind.
Über die neue CD des österreichischen Pianisten Martin Nöbauer und die Musik des polnischen Komponisten Frédéric Chopin. Frédéric Chopin, wenn Sie wollen, hat Christoph Wellner gesprochen, Chefredakteur von Radio Klassik Stephansdom. Vielen Dank.
Sehr gerne. Dziękuję.
Mit dem Chefredakteur von Radio Klassik Stephansdom, Christoph Wellner, hat Jakob Kokler gesprochen. Und das war es auch schon in der heutigen halben Stunde. Aus Warschau einen angenehmen Tag noch. Wünscht Ihnen aus der polnischen Hauptstadt Adam Dinser. Danke fürs Dabeisein und do usłyszenia.
aktuelle Informationen aus und über Polen, informativ und in deutscher Sprache. Täglich live aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App, im Internet, als Podcast oder auf der Mittelwelle auf 1386 kHz um 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do usłyszenia. Wir hören uns.